Ja, hallo Sonja.
Hallo Claudia.
Du hast es ja schön. Du gehst gleich in Urlaub.
Ja.
Ja,
Aber ich
ja.
habe die Urlaub wirklich verdient. Ich habe so
Das
viel
sagen alle.
gearbeitet in letzter Zeit.
Ja, ich weiß, da war viel los, gell? Aber trotzdem bin ich ein bisschen neidisch. Ich halte hier die Stellung. Mein Urlaub ist schon vorbei. Und ich halte hier in der mittlerweile extremst regnerischen und herbstlichen Schweiz die Stillung. Ist das gut für dich?
Ja,
Du
das
gehst.
ist ganz, ganz lieb. Ich werde an dich denken, wenn ich in der Sonne liege und wenn ich da entspanne. Aber dafür, ich werde dir ganz, ganz viele positive Energie und Entspannung in die Schweiz senden. Ist das okay?
Das klingt super. Vielen Dank. Freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin wird noch gearbeitet. Du fliegst am Donnerstag, soviel ich weiß, oder?
Genau.
Ah, ja. Zuerst wird nochmals gearbeitet. Du sag mal, wie sieht es bei dir aus, so Sommerferien, Praxisbelegung, läuft viel?
Es ist typisch für Sommerzeit. Natürlich, also meine Zielgruppe ist hauptsächlich Kinder und Jugendliche und die meisten sind weg. Und ich meine, wer hat schon in den Ferien Probleme? Es ist
Das
schon
stimmt,
so,
ja.
dass die vielen Themen, wo wir konfrontiert werden, hat mit der Schule zu tun, mit Überforderung zu tun, mit allen möglichen Ängsten, Unsicherheiten. Und wenn die Eltern dann dabei sind und wenn sie die Aufmerksamkeit bekommen, oftmals, ja, hat es halt in den Sommerferien nicht unbedingt, gibt es Probleme. Und deshalb, ich würde nicht sagen arbeitslos, aber wir haben einfach ein bisschen weniger zu tun in den Sommerferien.
Ja, ich merke es, letztes Jahr war es anders, aber dieses Jahr merke ich es auch. Also die Kinder, also ich hätte heute Nachmittag eine Sitzung, hätte ich gehabt, aber der Junge, der angemeldet war, wollte dann doch nicht, weil er habe doch jetzt Urlaub und das ist gemein, wenn man im Urlaub und so, und das verstehe ich total. Also die Kinder sollen jetzt Pause machen und sich dann wieder mit ihren Themen auseinandersetzen, wenn die Schule wieder läuft, das verstehe ich total.
Ja,
Aber trotzdem haben wir das und jenes zu tun, oder? Du hattest
ja.
Sitzungen?
Wie bitte?
Du hattest Sitzungen?
Ja. Also ich hatte einige Sitzungen, ganz, ganz, also unterschiedlich, wirklich jung, alt. Aber eine Sitzung ist mir aufgefallen, weil es mir auch ein bisschen für mich auch eine Herzensangelegenheit war. Und es geht um einen Jungen, er ist 7 Jahre alt und er wohnt in einem Wohnheim. Und es ist eigentlich so, ich habe von diesem Wohnheim bereits andere Kinder bei mir. Also er ist jetzt der dritte, der von diesem Wohnheim kommt, weil ich nehme an, sie sind mit mir zufrieden und mit meinen Leistungen zufrieden. Und deshalb habe ich jetzt das dritte Kind. Und bei ihm ist es so, es geht um zwei Anliegen. Eins ist die Wut. Also er hat extreme Wutausbrüche, das Hauen, das Treten, er ist laut und das ist zwar jeden Tag. Und natürlich in so einem Wohnheim ist es schon so, dass es ja andere Kinder gibt, die auch ihre Baustellen haben, die auch ihre Anliegen haben, und das führt zu diverse Herausforderungen. Und man merkt einfach, er hat überhaupt keine Kontrolle über seine Gefühle, über das Verhalten. Und das macht ihn sehr traurig. Also es macht ihn traurig, dass da die anderen Kinder zum Teil ihn nicht zuhören oder abschieben oder dass er einfach immer, es jeden Tag zu diesem Streit kommt. Das zweite Anliegen ist, er hat eine extrem, und das hört sich positiv an, aber einfach zuhören ist nicht unbedingt positiv, eine sehr starke Fantasie. Und die Fantasie ist übermäßig ausgeprägt. Das hat mit der Vorgeschichte zu tun. Er hat so diesen Kampfszenen, die er am liebsten hat. Er hat Lügengeschichten. Und für ihn ist so, dass seine Vorstellung ist so stark, dass das, was er sich vorstellt, für ihn Realität wird. Also er hat eigentlich eine Wahrnehmungsstörung, dass er die Dinge, die er sich vorstellt, in seinem Kopf dann zu die Realität wird. Als er ganz jung, also von ganz, ganz, ganz klein an, also sogar vom Kleinkindalter an, wurde er vor dem Fernsehen gesetzt. Also eigentlich lebte er vor dem Fernsehen, weil die Eltern ja komplett überfordert waren und selber ganz viele Anliegen hatten. Und er ist eigentlich vor dem Fernsehen aufgewachsen. Es gibt auch so einen Film, was ins Ähnliche geht. Es gibt so einen spannenden Film. Und bei ihm war das ähnlich.
Ja.
Und er hat ganz viele Dinge gesehen, die er nicht sehen sollte. Also Kampfszenen, brutale Dinge. Und er ist, das war seine Realität. Und die merken einfach, dass es schwierig ist, jetzt die Realität, die wir haben, und die Realität, mit der er aufgewachsen ist, zu spalten. Also um dass er wirklich sich fühlt, die Realität wahrnimmt. Und das war das Anliegen. Und sie sagen auch, das Problem mit dem Lügen ist, dass wenn er sagt, ach, zum Beispiel, die Atombombe ist 60 Kilometer lang und erzählt Dinge, obwohl er überhaupt keine Ahnung hat. Aber weil er sich das vorgestellt hat, in seinem Kopf ist es so, dann bringt er es rüber, als wäre es wirklich wahr. Also es sind eben die Dinge, mit denen er konfrontiert wird. Also sie auch im Wohnheim. Also ich wusste, weil es ja mit diesen Gefühlen und mit sehr viel Traurigkeit zu tun hat, habe ich mit dem Herzen angefangen. Also es ist einfach so instinktiv, habe ich mit dem Herzen angefangen. Es ist wie eine Herzensangelegenheit. Und es hat mich nicht erstaunt, dass er da wirklich von Anfang an etwas gesehen hat. Also ein Teil von seinem Herzen beim rechten Teil, das war pink, aber beim linken Teil, da war einiges kaputt. Und da habe ich gesagt, kannst du bitte schauen, da wo es kaputt ist, was siehst du da? Und er hat gesagt, es sind wie ganz viele Steine. Also jetzt beim linken Teil von seinem Herzen ist es wie Steine. Und er hat auch gesehen, von diesen Steinen geht ein Kabel weg.
Ja.
Kabel geht weg und ist mit zwei Schatten verbunden. Und diese zwei Schatten ist böse. Und für mich, also im Nachhinein, hat es herausgestellt, das ist das Böse von seiner Realität, die unterschiedlichen Situationen, wo er ausgesetzt worden ist. Und wir schauten, seit wann ist dein Herz so betroffen? Seit wann geht es deinem Herzen nicht gut? Und er hat auch gesagt, dass die Schatten, die geben mir Wut, die geben mir Trauer, die geben mir Stress. Das waren die drei Dinge. Er hat gesagt, wenn ich die Schatten anschaue, geben sie mir die drei Dinge, die Wut, die Stress und die Trauer. Und wir gingen nach und er sagte, natürlich, wir schauen von Anfang an Mutterleib, Geburt, seit wann ist diese Leitung da, seit wann sind diese Schatten da, und es hat bereits im Mutterleib angefangen. Also hier ist es eine schwierige Familiensituation, wo die Mutter überfordert ist. Der Vater hatte ganz viele Probleme mit Wut. Deshalb ist er in einem Wohnheim jetzt, wegen dieser Überforderung. Und an seinem Fundament ist bereits ganz vieles schiefgelaufen, kann man sagen. Also er kommt zur Welt, hat bereits negative Erfahrung, dann wird er vor dem Fernseher gesetzt, und die Wut und die Stress und die Trauer wurde einfach stärker und stärker und stärker. Und so wurde es ein großer Teil von ihm. Und ich wusste, dass es ein wichtiger Teil von ihm gewesen ist, weil als wir gesagt haben, komm, wir nehmen diesen Steinen von deinem Herzen, sagte er nein. Als wir die Kabeln zu diesen Schatten, die ihm eigentlich böse Gefühle geben, hat er gesagt nein. Und das hat ja damit zu tun, weil er nichts anderes kennt.
Ja.
Und auch für ihn, es ist zwar negativ, aber für ihn, er kennt nichts anderes. Also wenn er es von den Eltern gespürt hat, wenn da geschrien wurde, wenn ein Problem gewesen ist, wenn er von dem Felsen auch nur Gewalt gesehen hat und andere Dinge, das ist seine Realität. Er kennt nichts anderes. Es macht Angst, auch negative Dinge abzugeben. Und ich denke, viele von uns tragen deshalb auch negative Dinge mit uns mit, weil wir Angst haben, ohne es zu leben. Aber auf jeden Fall konnte ich ihn überzeugen, somit, komm, wir machen einen Ersatz. Gibt es da die Möglichkeit? Und dann wollte er Gefühle wie Freude und Mut und Stärke. Und erst dann war er bereit, diesen Kabel zu ziehen. Kennst du es, die Körpersprache von jungen Kindern, die sind lustig und ja, und wir vorstellen, und aufs Mal macht's die Grimasse, verändert sich und das Kind schließt sich. Und genauso hat es ausgesehen, als wir eben etwas Negatives eigentlich ziehen wollten. Und deshalb war es wirklich wichtig für ihn zu spüren, nein, kommt beide Füße auf den Boden, gute Gefühle, du kannst entscheiden, Gutes oder Schlechtes, was tut dir am besten? Du hast jetzt die Möglichkeit zu entscheiden und hat sich eben für die gute Gefühle entschieden. Und erst dann konnte mir diesen Kabel ziehen und das Negative loslassen und sein Herz wirklich abheilen lassen. Und es sind auch die Momente, wo man in der Körpersprache eine Veränderung sieht, weil neue Dinge machen Angst, auch wenn es gut ist. Schlechte Dinge, die wir kennen, das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit, weil wir es kennen. Und für Kinder, vor allem mit 7 Jahren, war das eine rechte Herausforderung. Aber er hat das super gemacht. Und nachher hat man schon in der Körpersprache eine Veränderung gemerkt von Leichtigkeit und Freude. Und doch, das fühlt sich schon richtig an. Und ich werde jetzt einen richtigen, wichtigen Punkt ansprechen. Und zwar, ich werde den Cockpit, die wir so nennen, oder den präfrontalen Kortex, werde ich hier ansprechen. Die Arbeit, die wir machen mit der Visualisierung, ist nicht zu unterschätzen. Weil ich wusste ja von dem Vorgeschichte und das, was er erlebt hat, dass da bestimmt die Kontra, das eigentlich da, wo man das rationelles, logisches Denken hat, um zu realisieren, nein, das ist nicht gut, nein, ich sollte nicht hauen, nein, ich sollte nicht dies machen, dass die Kontrolle nicht mehr da war, nicht mehr so, wie es sein sollte, durch die unterschiedlichen Erlebnisse. Und dann ging er im Cockpit und siehe da, was er da visualisiert hat, entspricht seinem Verhalten. Es war ausgeschalten. Er hat sogar gesagt, es gab so wie Viecher auf
Ja,
Schweizerdeutsch. So
ja, ja, ja.
Insekten im Cockpit. Und wir mussten so mit dem Insektenspray, um die zu töten. Es gab Löcher in dem Cockpit, Risse in dem Cockpit. Es war trüb und alle drei Lenkräder, also eben, dass er seinen Körper lenken kann, dass die Fähigkeit hat zu konzentrieren und dass er seine Gefühle lenken kann. Alle Steuerräder waren kaputt. Also hier merkt man einfach durch die Erlebnisse, durch die negative Programmierung von den Eltern und von jetzt Fernsehen, hat es sein logisches Denken komplett abgestellt und komplett kaputt gemacht. Und er sagte auch, es war die Wut. Die Wut hat vieles da kaputt gemacht. Sei das vom Wut vom Vater oder von seiner eigenen Wut oder die von der Mutter, kann ich natürlich nicht sagen. Aber er hat gesagt, vieles vom Wut hat es mir hier im präfrontalen Kortex, also bei ihm war es der Cockpit, haben wir es genannt, hat es kaputt gemacht. Und da haben wir einiges repariert. Und es war beeindruckend zu sehen, was wir von außen sehen und was er dann in sich hinein sieht. Das ist wirklich genau das, das Parallele ist genau richtig. Und er weiß ja das nicht. Er weiß ja nicht, was ich weiß oder was wir über den Cockpit oder die Vorstellung an den Cockpit wissen. Und es hat genau das eigentlich widerspiegelt, wie er sich verhält.
Wow. Also, bei mir hat es im Kopf überall geblinkt. Wirklich. Also hat mich ganz stark an einen Klienten von mir erinnert, mit einer ganz ähnlichen Hintergrundgeschichte. Aber ich habe das Kind schon länger begleitet. Es musste dann eben auch kurzfristig in ein Kinderheim oder eine Wohngruppe, wie man das heute auch immer nennt. Und es waren genau dieselben Symptome, genau wie du jetzt erzählt hast bei ihm. Es war so viel Wut da, er konnte sich absolut nicht regulieren, auch bis zu einem gewissen Grad, zu einem Realitätsverlust, auch wenn das natürlich faktisch kein Realitätsverlust war. Ganz, 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 ganz viel Angst, ganz viel Angst. Und weißt du, was ich insgesamt weiß über Kinder, die aus dem Familiensystem rausgenommen werden, weil da nicht, ja, weil da Probleme sind? Das ist diese innere Zerrissenheit. Du weißt ja, wir waren früher. Lange waren wir eine SOS-Familie, das heißt, wir haben Kinder ganz kurzfristig aufgenommen für so eine Kurzzeit-Krisenintervention. Wenn es zu Hause nicht mehr ging, dann kamen die zu uns. Und da waren all diese Symptome waren wirklich ausgeprägt, auch da, aufgrund einer Machtlosigkeit und dieser Loyalitätskonflikt, den diese Kinder spüren, den. Ich kann dir sagen aus Erfahrung, egal was zu Hause geht, egal wie schlimm es zu Hause ist, wie schlecht sich Eltern verhalten oder was sie alles nicht mehr im Griff haben, Kinder lieben ihre Eltern. Sie lieben ihre Eltern. Und daran kannst du nichts zerstören. Also ich habe da schon Geschichten erlebt mit solchen Kindern, als SOS-Kinder bei uns, wo sich mir die Nackenhaare gesträubt haben, wenn ich dazugehört habe, was da zu Hause abgegangen ist. Und trotzdem hat keins dieser Kinder je ein schlechtes Wort über seine eigenen Eltern verloren. Keines. Und jedes wollte einfach wieder nach Hause, logischerweise. Und das ist schon, weißt du, das ist so eine Zerrissenheit, was die Kinder da spüren. Denn schlussendlich, ich erinnere an die Trennungskreuzfahrt von unserer lieben Karin Fütterer mit dieser Illustration, halb Mama, halb Papa, wenn ein Amt bescheinigt, deine Eltern sind überfordert, sie sind im Moment nicht fähig, auf dich zu achten, dann ist das auch ein Angriff auf die Hälfte des Elternteils, das man in sich spürt und in sich trägt. Und das sind ganz, ganz komplexe Geschichten. Und das ist so wertvoll, wenn man so eingreifen kann, wie du das jetzt tun konntest. Also, wow, mega,
Ich bin
mega.
überzeugt, es ist genau dieser Loyalitätskonflikt, weshalb es immer hatte, diese Leitung zu ziehen und diese Gefühle zu entfernen, weil, wie du gesagt hast, das ist ein Teil von ihm, auch wenn es negativ ist. Aber trotzdem für ihn und für seine Zukunft ist es auch gut, deine Eltern sind immer noch ein Teil von dir, ohne dass du jetzt das Negative
Natürlich.
leben musst in deinem
Ja.
Leben.
Ja. Wow. Wow. So toll. So eine tolle Sitzung. Und du hast was gesagt am Schluss. Das wollte ich für meinen Fall gerade auch verwenden, diesen Satz. Du hast gesagt, das kam alles von ihm. Ich habe ihm nichts erklärt. Das hat er alles sich selbst vorgestellt. Und ich hatte genau so eine Sitzung auch. Und also, ich habe es dir vorher gesagt. Ich glaube, das ist eine Sitzung, die wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Und zwar war die am letzten Freitag. Eine Mama hat ihre Tochter angemeldet und hat im Datenblatt geschrieben, unsere Tochter, die kommt jetzt in die 3. Klasse im Sommer, hat eine Mathe-Schwäche, und das tue ihr, also der Mutter tut das so leid, weil der größere Bruder, der kommt in die 6. Klasse jetzt, so ein intelligenter Schüler ist, der lernt mühelos, er spaziert eigentlich durch seine Schulzeit und die Kleine tut sich so schwer, sie sei im Denken halt etwas schwerfälliger und sei wie komplett blockiert, wenn es um Mathe gehe, ob ich da helfen kann. So, dieses Mädchen kam am Freitag. Und ich hatte mit ihr die schönste Sitzung ever, wirklich. Und du kennst mich, ich sitze selten, also nein, ich sitze nie hier mit Notizen, weil ich im Kopf habe, was ich hier erzählen möchte. Aber tatsächlich habe ich heute Notizen gebraucht, weil ich das gar nicht alles auswendig wiedergeben könnte. Das Mädchen kam in meine Praxis und ich kann dir sagen, schon in den ersten 30 Minuten war mir komplett klar, dass ich hier mit einem Kind zu tun habe, was einen sehr wachen Geist hat. Die hat in kürzester Zeit alles im Raum erfasst. Du kennst ja meine Praxis. Es gibt bei mir in der Praxis an 2 Stellen meiner Räumlichkeiten gibt es so ein kleines Wandtattoo, ein Mäuschen, das aus seiner Höhle guckt. Und die habe ich versteckt angebracht in meiner Praxis. Dieses Mädchen hat keine 2 Minuten gebraucht, um das zu sehen. Also das hat alles erfasst. Es war blitzschnell, es war aufmerksam, es hat Fragen gestellt. Das sind ganz wenige Kinder, die dann auch Fragen stellen. Und es hat mir im Vorgespräch gesagt, also sie sei halt nicht so intelligent.
Oh.
Ja, sie sei halt nicht so intelligent und ja, der Bruder, der kommt jetzt in die 6. Klasse, sage oft zu ihr, wenn sie an den Matheaufgaben sitze, oh mein Gott, das ist ja komplett einfach, was studierst du da überhaupt? Und meine Güte, das muss man doch gar nicht, muss man gar nicht drüber nachdenken, ist ja völlig einfach. Was machst du mal, wenn du in der 5. bist, in der 5. Klasse? Das ist das viel schwieriger. Ist natürlich super förderlich, wenn ein Mädchen sich schon schwer tut mit den Zahlen. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich möchte auch gerne so eine gute Schülerin sein wie mein Bruder. Und ich habe dann schon gemerkt, dass es ein bisschen, ja, einerseits ein bisschen Eifersucht, dann auch ein bisschen Wut, aber auch Trauer, so dieses Gefühl, ich bin halt nicht so intelligent. Und da habe ich zu diesem Mädchen gesagt, weißt du was, so wie ich dich jetzt in den letzten 10 Minuten kennengelernt habe, bist du ganz ein schnelles und waches Köpfchen. Ich glaube nicht, dass du nicht so intelligent bist. Aber wenn du Lust hast, spazieren wir mal durch dein Gehirn. Ich hab wirklich beschlossen, ich lasse unseren regulären Prozess jetzt einfach mal weg und wir machen einen Spaziergang durch ihr Gehirn und ich habe ihr das dann so erklärt, habe gesagt, hör zu, stell dir dein Gehirn vor wie ein Haus mit ganz vielen Räumen und in jedem Raum ist eine Aufgabe deines Gehirns. Also dort hat das Gehirn zum Beispiel jetzt im Zahlenzimmer hat das Gehirn die Aufgabe, Zahlen zu speichern, dieses analytische, logische Denken ist dort zu Hause. Aber gesagt, und da gibt es für alles, was du im Leben brauchst, gibt es ein Zimmer. Lass uns mal diese Zimmer erkunden. Und mehr habe ich nicht gesagt, Sonja. Und das Kind hat mich auf eine Reise mitgenommen und deshalb brauche ich meine Notizen, das konnte ich mir nicht merken. Aber diese Reise war so cool, dauerte über 30 Minuten und ich habe kein Wort gesagt in dieser Zeit. Wirklich, das hat gesprudelt in diesem Gehirn. Und ich erzähle dir jetzt mal, was die Kleine für Zimmer gefunden hat in ihrem Gehirn. Als erstes hat sie das Buchstabenzimmer gefunden. Und ich habe das nicht, ich habe nicht gesagt, da ist auch ein Buchstabenzimmer. Und sie hat gesagt, ah, hier ist ein Zimmer. Ich muss vielleicht vorausschicken, da waren ganz viele Flure in ihrem Gehirn. Ganz viele Flure und Türen. Und das war richtig, also ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen. Sie hat es zwar beschrieben, aber ganz schnell. Ganz schnell. Und dann, als erstes haben wir das Buchstabenzimmer besucht und das war ein tolles Zimmer. Alles schön bunt und hell und überall waren Buchstaben und Worte flogen durch die Luft und ganz viele Bücher und ganz, ganz hell und es hat so fein gerochen da drin. Und dann hatte es noch ein Hinterzimmer. Da habe ich gesagt, ah, was ist denn dort? Hat sie die Türe geöffnet und sagte, ah, das sind alle Geschichten. Die fliegen hier durch die Luft. Da habe ich gesagt, was sind denn das für Geschichten? Sind das Bücher, die du gelesen hast? Ah, nein, nein, das sind die Geschichten, die ich dann noch schreiben werde. Ich habe die alle in meinem Kopf. Also sie erfindet in ihrem Kopf Geschichten. Und so viele. Das waren, also zum Teil flogen diese Geschichten als Bildfetzen vorbei. Hat sie mir so Bilder beschrieben. Andere Geschichten waren so Wortketten. Also es war total fantasievoll in diesem Zimmer. Und du hast gerade gemerkt, hier fühlt sie sich total zu Hause und wohl. Und vor allem im Geschichtenzimmer, da hat sie gesagt, da kommen täglich neue Geschichten dazu. Die schreibe ich dann irgendwann mal alle auf. Habe ich gesagt, jawohl, ich bitte drum. Ich kaufe mir dann das Buch. Dann das nächste Zimmer war das Bastelzimmer. Da waren ganz viele Materialien und lustigerweise gar nicht so das übliche Bastelmaterial, was wir kennen, so mit Perlen und Farben und Knete und weiß nicht was. Da war Moos, da waren Rindenstücke, da war Holz, da waren Steine, aber ganz, ganz viel und schon fertig gebastelte Objekte. Und das war ein Riesenraum bis oben hinzu mit Kunstobjekten, die sie da hergestellt hat. Und Einzelstücke hat sie gesagt, ja, weißt du, da hat sie jetzt zum Beispiel, mache ich zum Beispiel, da ist ein Stein, aber den möchte ich aufhängen. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich das mache, weil ich kann den nicht bohren. Aber, ah, stopp, hier hat es ein Netz, ich könnte den. Also weißt du, die hat schon im Bastelzimmer schon darüber begonnen, nachzudenken, wie sie gewisse Probleme lösen kann. Und dass du gemerkt, wie die um die Ecken denken kann. Nicht, oh, ist ein Stein, der Stein, den kann ich nicht bohren, ich kann den nicht aufhängen. Sie hat sich sofort, oh, das könnte gehen und das könnte gehen. Also schon da war es total spannend. Dann gab es den Raum der Fantasie. Das war ganz cool, Sonja. Da waren Monster, also Monster, nee, es waren so Fabelwesen, zum Teil ein bisschen spooky, aber sie hat sich darüber gefreut. Dann ganz lustige Fabelwesen, da waren Formen in der Luft, die sie gar nicht beschreiben konnte. Alles war total bunt und es waren so Klänge in der Luft, da war sie, das hat richtig rote Backen gekriegt, war sie völlig zu Hause. Dann gab es ein Farbenzimmer, wo die Farben einzeln waren, aber auch in schönen Kombinationen, manchmal auch in etwas grelleren Kombinationen, hat sie mir alles erzählt, aber total schön da drin. Dann gab es ein Familienzimmer, wo ihre Familie, also sie hatte noch einen größeren Bruder, Mama und Papa, die Großeltern waren da drin und auch da war alles gut. Da habe ich gesagt, was ist denn in diesem Familienzimmer? Ja, das ist meine Fähigkeit, wie ich bin, als Tochter, als Schwester, als Enkelin und was ich da alles einbringen kann in diese Familie. Ja, weil ich so fröhlich bin und da lachen alle. Und da habe ich gefragt, gibt es hier auch negative Gefühle? Da hat sie Eifersucht beim Bruder gefunden. geht's da nicht ins Detail. Dann gingen wir ins nächste Zimmer, da war ein Naturzimmer, das war komplett voll mit Pflanzen und so Hängelianen, so ein kleiner Dschungel. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn mit diesem Zimmer? Da hat sie mir erzählt, ja, sie zieht selbstständig Pflanzen. Jetzt ist sie gerade dran, aus einem Avocado-Kern eine Avocado-Pflanze zu ziehen. Und sie hat schon mit Zitronen und Orangen und Äpfeln hat sie schon experimentiert. Sie ist sehr naturverbunden. Und hier im Naturzimmer kann sie all diese Zusammenhänge erkennen, was die Natur hat. Sie gesagt, ja, ich weiß jetzt hier, wie Photosynthese funktioniert. Oh, weiß ja nicht mal ich. Also du weißt es, aber also, sie forscht dort auch. Dann gab es ein Tierzimmer, hauptsächlich mit Insekten. Sie beschäftigt sich zurzeit mit Heuschrecken, Stabheuschrecken. Da liest sie extrem viel darüber nach, forscht darüber nach, guckt auf YouTube. Also merkst du was? Ein
Ja.
dummes Kind oder ganz ein dummes Kind. Also extrem spannend in diesen Zimmern. Dann gab es ein Gefühlszimmer. Da habe ich gesagt, ah, sind da deine Gefühle? Regulierst du hier deine Gefühle? Und sagte, nein, nein, das ist, ich spüre, was andere fühlen. Und dann weiß ich auch, was die brauchen und dann kann ich ein bisschen unterstützen. Also eine extrem hohe Sozialkompetenz, eine hohe Empathie, ein ganz feines Gespür für Menschen. Dann gab es ein Freundschaftszimmer, dort war ihre ganze Sozialkompetenz drin. Also was braucht es, um Beziehungen zu leben? Was ist hier nötig, nebst Ehrlichkeit und Vertrauen und so weiter? Also da war ganz viel los. Dann hat sie mich in den Raum der Vergangenheit mitgenommen. Aber ich so, ah, spannend, was ist hier drin? Das war ein Kino. Und da sind ihre Erinnerungen abgelegt. Also weißt du, was wir da so mühsam anleiten? Wir gehen jetzt zurück in die Mutterleib. Das ist bei ihr ein wunderschönes Kino, wo sie ihre Erinnerungen wieder angucken kann. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, habe gesagt, gibt es denn hier Filme, die du dir nicht so gerne ansiehst? Und dann hat sie im Moment gezögert, ja, da gibt es einen, den möchte ich eigentlich nicht mehr ansehen. Und dann ging es um einen ganz großen Streit mit ihrer besten Freundin. Die haben sich vor ein paar Jahren richtig gestritten, richtig heftig gezofft. Und dann habe ich gesagt, was ist denn hier? Musst du hier noch was erledigen? Gibt es hier noch was zu tun in dieser Erinnerung? Hat sie gesagt, nein, das liegt ganz, ganz, ganz lange zurück und wir sind heute wieder beste Freundinnen. Aber manchmal denke ich schon daran zurück, auch wenn es heute nichts mehr bedeutet. Und dann hat sie dann selbst beschlossen, diese Erinnerung von der Playlist wegzunehmen. Absolut cool, wirklich absolut cool. Dann gab es einen Raum der Zukunft. Dort hat sie sich selbst gesehen mit Kindern. Sie hat gesagt, ich habe 3, 4 Kinder, aber sie wolle weiterarbeiten, sie werde Erfinderin. Sie hat sich dann dort selbst gesehen in so einer Werkstatt, wie sie mit, weißt du, mit so Apparaturen, wie sie Dinge erfindet, die der Menschheit helfen können. Also, ich sag dir, war unglaublich spannend. Dann gab es ein Ordnungszimmer, da waren geometrische Formen und da habe ich gesagt, was haben die da zu suchen? Sagt sie, das Problem ist, ich bin ein kleiner Chaot, ich brauche dieses Ordnungszimmer. Und das Geometrische stand für Strukturen, für eben Ordnung, Plätze schaffen und so weiter, aber auch für ihr exaktes Denken. Sie kann sehr exakt denken, also, und arbeiten. Aber weil sie so, du hast ja gemerkt, sie ist unglaublich kreativ. In diesem kreativen Chaos fühlt sie sich halt auch wohl. Also das war auch spannend. Und dann kamen wir ins Mathezimmer.
Oh,
Plötzlich sagte
und
sie,
das habe
oh,
ich jetzt. Wo?
ja, hier sind die Zahlen. Hast du schon gemerkt, oh nein, der Spaß ist vorbei. Und dann gingen wir rein und das war eine kleine, stickige, staubige Kammer. Also ohne Licht, es war eine ganz kleine Lichtquelle, so ein schwummriges Licht, dass du hast kaum was erkannt. Die Zahlen lagen wahllos durcheinander auf dem Boden, teils zerrissen, teils Zahlen haben gefehlt. Es gab da keine Bücher, es gab da keine Farben, es gab nur einen muffigen Geruch und es gab Plakate an den Wänden. Ich bin dumm, ich kann nicht rechnen, Zahlen sind doof, Mathe ist mein Feind, wenn ich an Mathe denke, fühle ich mich schlecht und ein paar Mal, ich bin dumm. Und da haben wir erstmal aufgeräumt, wir haben Licht angemacht, wir mussten das Zimmer, ich habe gesagt, dass so wie das Zimmer aussieht, ist das eher der Besenschrank als ein Zahlenraum. Können wir da irgendwie was tun? Und dann hat sie sich einen neuen Zahlenraum gebaut. Hat das alles schön geordnet, dann waren die Zahlen bunt. Sie ging, also es fehlte auch keine Zahl mehr, sie gingen unendlich weiter. Hat sie gesagt, oh mein Gott, so viele Zahlen. Wir haben gelüftet, wir haben die Wände gestrichen, alles schön gemacht und vor allem haben wir die Plakate runtergerissen. Ich habe dann zu ihr gesagt, wir waren dann schon circa 35 Minuten im Gehirn unterwegs, habe ich gesagt, hör mal zu, du hast jetzt so viele Räume schon entdeckt. Du hast wahnsinnig viel, da ist wahnsinnig viel los da oben. Glaubst du tatsächlich, dass du dumm bist? Du weißt, wie man einen Stein aufhängen kann, obwohl du kein Loch bohren kannst. Du erkennst Emotionen anderer Menschen. Du weißt, was es braucht, um Beziehungen zu leben. Glaubst du wirklich, du bist dumm? Nein, ich bin nicht dumm. Aber in diesem Zahlenzimmer kann man ja auch nicht denken. Und dann hatte sie Spaß an diesem Raum, hat gesagt, oh, jetzt schaue ich hier ein bisschen lieber rein. Das war wirklich spannend. Dann gingen wir in den Traumraum, den hat sie auch noch entdeckt, ein Traumraum, wo sie geguckt hat, was träume ich denn so. Da gab es Tag- und Nachtträume. Tag- und Nachtträume. Da hat sie da noch ein bisschen reguliert und am Schluss ging sie noch ins Zimmer der Gerüche, weil sie festgestellt hat, dass wenn es irgendwo gut riecht, und für sie ist gut Zitrone, Orange, Grapefruit. Also so die fruchtigen Geschmacksrichtungen. Wenn es da gut riecht, dann fühlt sich mein Kopf leichter an. Und dann haben wir aus dem Zimmer der Gerüche auch noch die richtige Duftmischung für den Zahlenraum gefunden, für das Mathezimmer gefunden. Und dann kam sie total befreit aus dieser Sitzung raus und hat gesagt, meine Güte, da ist ja so viel los in meinem Kopf. Glaubst du, mein Bruder hat auch so viele Gehirnzimmer wie ich? Da habe ich gesagt, jetzt siehst du mal, wie schwer man einfach eine, ich sag mal, Abneigung gegen Zahlen gewichtet da draußen. Wenn ein Kind nicht gerade sofort versteht, wie man rechnet, ist es einfach schon mal nicht so intelligent wie die anderen. Und das, entschuldige, ist Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Und weißt du, das Spannende war, in diesem ganzen Gehirnhaus gab es von Raum zu Raum geheime Abkürzungen, Verbindungen, Rolltreppen, die ganz schnell liefen, sodass man ganz schnell von einem Zimmer ins nächste kommt. Also das ging ruckzuck. Da musste man nicht lange gehen, um ins Mathezimmer zu kommen. Man musste, es gab noch den Raum des Speichers, den Computerraum, wo alles gespeichert wurde. Und so. Also es gab noch mehrere Räume, aber das waren die lustigsten. Da waren ganz, ganz viele Vernetzungen in diesem Gehirn und zusätzlich hatte sie ganz schnelle Postboten, die Informationen hin und her transportierten. Als ein blitzgescheites Kind, das einfach nicht so wahnsinnig Spaß hatte an Zahlen. Und nach der Sitzung hat sie zu mir gesagt, weißt du, Mathe ist eigentlich nicht so schwer, aber es hat mir einfach nicht so richtig Spaß gemacht. Und wenn man sagt, sie zu mir, das kleine Mädchen sagte zu mir, und weißt du, wenn man etwas tun muss, wo man kein gutes Gefühl hat dabei, dann kann man das nicht so richtig gut tun. Habe ich gesagt, genau so ist es. Und mit diesem Gefühl, natürlich haben wir dann die Gefühle verarbeitet, wir haben sie gewandelt in Freude, in Stolz, in Entdeckerfreude, vor allem bei ihr. Also, da konnte ganz, ganz viel passieren. Es war eine Stunde am Schluss Arbeit mit ihr und ich bin sicher, ich werde sie nicht mehr sehen. Ich bin sicher. Die hat so einen Spaß gehabt, ihr Gehirn zu entdecken und ich habe nachher zur Mutter gesagt, hey, ihr habt ein überaus intelligentes Kind. Intelligenz hat nichts mit Mathe zu tun. Wirklich. Und noch heute, und da möchte ich wirklich mal das möchte ich wirklich mal laut sagen. Dieser Schwerpunkt auf Mathe da draußen schadet so vielen Kindern, die viel vielseitiger denken, viel kreativer denken, viel schneller auch Lösungen für komplexe Probleme finden, als die Kinder, die eins und eins zusammenzählen können. Also das ist einfach keine gerechtfertigte Einteilung. Mathe muss man kennen, sonst kann man nicht ans Gymnasium. Das ist Blödsinn. Das ist wirklich Blödsinn. Und ich würde wirklich mir wünschen, dass das Schulsystem und überhaupt allgemein in der Gesellschaft dieses Denken wirklich endlich mal verschwindet. Dass Kinder, die es mit Zahlen nicht so haben, die nicht so gerne rechnen, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, mir erzählen Zahlen auch keine Geschichten, dass die dümmer sind als andere, ist einfach Blödsinn. Ich finde eher diese Aussage dümmer als andere Aussagen, wenn ich das so sagen darf. Es war eine irre Reise durch dieses Gehirn dieser Neunjährigen, knapp Neunjährigen. Ich werde das nie wieder vergessen, glaube ich.
Ich habe so viele Dinge in meinem Kopf, ich weiß nicht, wo anfangen, weil es ist erstens, oh, ich kann das so nachvollziehen, dass es eine extrem schöne Sitzung war, weil einfach die Kreativität von diesen jungen Menschen das hat keine Grenzen. Also immer wenn man denkt, man hat alles gehört und alles gesehen, kommen eben solche Menschen, solche junge Menschen und erstaunen uns immer wieder. Und für mich, sie hat mich an mich selber als Kind erinnert,
Ja.
wo man halt gewisse Intelligenzformen nicht beweisen kann. Man kann die mathematische Intelligenz, die linguistische, die sportliche, das kann man alles beweisen, dass man da intelligent ist. Es wird ja auch gemessen. Aber es ist total schwierig, die emotionale Intelligenz, die
Ja.
kreative Intelligenz,
Ja.
die Intelligenzformen sind so schwierig zu messen. Und bei mir war es ähnlich. Deshalb habe ich ja diesen Beruf, weil von mir aus diese emotionale Intelligenz oder die kreative Intelligenz, aber es war schwierig, dies als Kind zu beweisen. Und ich wusste, ich bin anders. Ich wusste, ich war die ganze Zeit irgendetwas am Vorstellen. Ich war in meiner Traumwelt. Ich war jeden Abend geträumt. Ich träume ja auch immer noch jeden Abend.
Ja.
Aber es geht einfach darum, es war schwierig, in diese Welt wirklich zu zeigen, dass du intelligent bist, weil du diese Intelligenzform hast, die schwierig sind zu beweisen. Und bei ihr ist es genau gleich. Sie ist übermäßig intelligent. Also was sie gesagt hat, was sie gesehen hat, einfach weil wir das
Glaube.
aus Erfahrung mit so vielen Kindern arbeiten, sie ist übermäßig intelligent. Vom emotionalen, kreativen, vielleicht vom linguistischen her auch. Aber sie kann es nicht beweisen. Und das ist so schädlich für das Selbstbewusstsein. Ich habe das
Ja,
erlebt.
und weißt du?
Ich weiß, wie es sich anfühlt. Bei ihr ist genau das Gleiche. Und deshalb ist es so schön, dass wir etwas haben, dass wir diese Kindern zeigen können. Du bist intelligent. Du hast etwas Unglaubliches. Du kannst es vielleicht nicht beweisen, aber später eben, wenn sie Schriftstellerin wird oder wenn sie irgendeinen kreativen Beruf hat oder wenn sie zum Beispiel kein Ingenieur wird und kreative Dinge erfindet, dann
Genau.
kann sie es zeigen. Aber deshalb ist es wichtig, dass wir eben mit der Visualisierung diese Kinder zeigen können, zu was sie fähig sind und dass sie doch intelligent sind und dass sie nicht aufgeben sollen.
Und weißt du was? Schlussendlich, dieser Intelligenzquotient, den wir ermessen, wo wir gucken, wie logisch kann ein Mensch denken und so weiter, wie vernetzt auch, das ist ein kleiner Punkt. Und ganz ehrlich, wenn ich wählen könnte, eine Menschheit ohne Intelligenzquotient, dafür mit einer hohen sozialen Intelligenz, emotionalen Intelligenz, ich würde mich fürs Zweite entscheiden. Denn ein Intelligenzquotient macht einen Menschen noch nicht aus. Das können Computer, das wissen wir mittlerweile besser. Wir haben heute KI, also steck dir deinen IQ irgendwo hin. Nützt ja gar nichts mehr. Aber unsere Sozialkompetenz, unsere emotionale Kompetenz, das, was uns als Menschen auszeichnet, das ist aus meiner Sicht tausendmal wichtiger, als dass ein Kind mit 15 eine hochkomplizierte Gleichung lösen kann. Das braucht kein Mensch, das können Computer besser. Der Rest wäre viel wichtiger. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir den Augenmerk wirklich viel stärker auf diesen Intelligenzen, auf diesen Kompetenzen haben würden, als eben, wie gut kann ein Kind rechnen und wie schnell geht es, bis es das kleine 1x1 auswendig kann. Das ist Bullshit, sorry, das ist so unnötig. Und ich habe so viele Kinder, weißt du, kennst das auch. Wir haben doch so viele Kinder in der Praxis, die sagen, ja, warum muss ich rechnen lernen? Dafür gibt es Computer. Und sie haben ja recht. Sie haben ja bis zu einem gewissen Grad recht. Also du willst da irgendwo was mit Computer machen, dann macht es Sinn, aber dann hast du auch eher Spaß dran. Und wahrscheinlich denkst du dann auch eher logisch. Aber ja, wie gesagt, also ich würde gerne den Intelligenzquotienten ein bisschen zurückfahren und dafür die Sozialkompetenz und die emotionale Intelligenz hochfahren. Ich glaube, unserem Planeten würde es deutlich besser gehen. So.
Das war etwas, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, dass wir das gut fänden. Wir haben ja für all die anderen Intelligenzformen haben wir in der Schule wird ja ausgebildet. Aber eine der
Ja.
wichtigsten, warum wird das Thema emotionale Intelligenz, warum wird das nicht in der Schule besprochen? Was Gefühle sind, dass sie okay sind, wie miteinander umzugehen. Ich meine,
Ja.
und das, die meisten Lehrer und Lehrerinnen kommen zu uns und wollen zum Beispiel die Echse, weil sie Kinder haben, die mit ihren Emotionen nicht zurechtkommen und deshalb kommt es zu Problemen im Schulzimmer. Und deshalb ist es, wir haben jetzt eine ganze Gesellschaft, ganz, ganz viele Lehrpersonen geben den Beruf auf, weil es zu viele Kinder gibt, die nicht mit ihren Emotionen umgehen können,
Ja.
weil emotionale Intelligenz nicht ein Teil vom Curriculum ist und nicht angesprochen wird.
Ja, ich habe gerade in letzter Zeit ist das bei mir ein extremes Thema, wo ich viel darüber nachdenke, warum ist das heutzutage so? Warum haben wir so viele Probleme mit den Kindern und auch diese Generation Z, weißt du, wo alle sagen, wow, unbrauchbar und so. Würde ich so nicht unterschreiben übrigens. Ich glaube schlussendlich, aber das könnten wir stundenlang drüber reden. Schlussendlich ist das ein gesellschaftliches Problem und ein wirtschaftliches Problem. Wir haben heute einfach nicht mehr die Fähigkeiten oder die Ressourcen, unseren Kindern das mitzugeben, was sie eigentlich für ihr Leben brauchen würden. Einerseits, weil wir es vielleicht selbst nicht wissen und das selbst nicht gelernt haben, andererseits, weil wir die Ressourcen als Menschen nicht mehr haben, weil wir die Kraft nicht mehr haben, die Zeit nicht mehr, die wir haben sollten, um sie in unsere Kinder zu investieren. Und das wiederum ist das wirtschaftliche Problem. Es
Genau.
gibt kaum noch Familien, wo nur ein Elternteil arbeitet. Das ist finanziell einfach nicht mehr möglich. Leider Gottes, weil ich würde es mir wünschen, dass gerade die Mütter länger zu Hause bleiben könnten, länger Zeit mit ihren Kindern verbringen könnten, sie wirklich nachhaltiger prägen könnten, als dass sie gleich wieder in den Beruf einsteigen können oder müssen. Aber das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe gerade heute Morgen so einen Bericht gelesen, aus Deutschland, genau, wo es auch um das ging. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Wir nehmen das, was wir heute haben. Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Wir arbeiten mit den Kindern, die zu uns kommen und tun unser Bestes für sie. Das ist sowieso. Genau. Ja, also ich sage ja, tolle Sitzung, ein total schönes Erlebnis. Ich war in einem fremden Gehirn drin. Es war wundervoll. Und vor allem war es richtig schön zu sehen, wie fröhlich, wie erlöst das Mädchen nachher rausging und ihre Mutter erzählt hat, was da alles in ihrem Gehirn los ist.
Weil sie auch erkannt hat, dass sie nicht dumm ist.
Ja, genau.
Und diese Erkennung ist
Ja.
Gold wert.
Ja, absolut. 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 Nein, das macht einfach nur Spaß. Solche Sitzungen sind wirklich traumhaft. Traumhaft. Mal gucken, ob ich sie nochmals sehe.
Wahrscheinlich nicht, aber
Wahrscheinlich nicht, nein. Als
aber
alle Kinder, die ihr Gehirn besuchen wollen, ruft mich
oder
auch vorbei. Das
aufnehmen. Es
finde
sind
ich
so
erlebt.
solche Sitzungen. Ich habe die auch, wo ich denke, oh, ich hätte das jetzt filmen. Wenn ich das nur filmen konnte, das würde ich jetzt gerne nochmals anschauen. Und das haben wir schon ab und zu, wo man merken, boah, wenn andere das nur sehen könnten. Und dann würden sie es glauben. Also wir sprechen hier und aber wir sehen es live und wenn andere das auch so sehen könnten wie wir.
Ah, die würden nichts mehr anderes tun als das, was wir
Ja,
tun.
genau.
Aber jetzt hast du Urlaub. Punkt. Jetzt darfst du los abfliegen in fremde Gefilde, die Seele baumeln lassen, die Beine baumeln lassen. Ich
Ja.
wünsche dir ganz, ganz schöne Ferien.
Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Also ich werde die Zeit in der Natur, Natur halt alles. Und ich freue mich echt, an einem Ort zu gehen, wo es wirklich Natur pur ist. Es wird mir wirklich gut tun. Ich war schon mal da in
Ja.
Langkawi, das ist eine kleine Insel in Malaysia. Und es ist traumhaft schön, weil es eben so unberührt ist. Das spürt man einfach. Und ich freue mich einfach, dass mein Körper sich wieder regenerieren kann, alles. Und dann komme ich frisch und munter wieder zurück.
Super, mach das, genieß es,
Danke.
genieß für mich ein bisschen mit und wir sehen uns erst Ende August wieder, am 19. August.
Genau.
Dann werden wir uns hier treffen. Du kannst mir von deinen Ferien erzählen und ich erzähle dir von meinen Sitzungen. Bis dahin.
Ja, dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Viel wunderschöne Sitzungen, wie du bislang gehabt hast. Und bin gespannt, was du mir am 19. alles so erzählst.
Ich auch. Danke auch dir eine ganz schöne Zeit und bis
Danke.
bald. Tschüss,
Tschüss,
Sonja.
Claudia. Ciao.
Tschüss.